Du. Wir haben aufgehört im zweiten Timmy. Tja, warte mal. Erstmal Timotheus hin. Zweiter Timmy 2, Vers 13 haben wir aufgehört. Letzte Woche. Also Paulus hat ihm erinnert, sein Timotheus, so ein, sei stark und sei mutig, so, du hast einen Kampf zu kämpfen, also lass dich nicht so gehen, nicht so hängen in deine Schwachheit, so, sondern arbeite mit Mühe. Und er hat diese drei Bilder gebracht, wie Timotheus in unser Lebensstil sein soll, als Nachfolger Jesu, als Jünger von ihm. Ne? Der Soldat, der draußen ist und auch um sein Leben kämpft, so, und der sich bewusst ist, dass er im Krieg ist, der sich bewusst ist, dass er gerade nicht zu Hause ist. So, dem ganz klar ist, dass er auch für seine Brüder und Schwestern da sein muss, die neben ihm im Schützenkram sitzen. So, und dass er eine Verantwortung hat und einen Feldherrn, der ihn führt. So, ne? Und die Befehle bis aufs Detail befolgen muss, ob er es versteht oder nicht. Ne? Dann hat er den Sportler gegeben, der siegen möchte. Ne? So, nicht ein Sportler, der einfach nur Sport macht, weil es Hobby ist oder so, sondern dieser Wettläufer, ne? Dieser, der einen Fokus aufs Ziel hat und schon beim Training. Ne? So, der ein Lebensstil hat, ein Leben, das ausgerichtet ist auf diesen einen Moment. Ne? So wie Paulus zu uns sagt, guck aufs Ziel. Wenn ich falle, okay, dann gucke ich nicht nach hinten, ich vergesse es einfach. Ich tue Buße und laufe weiter gerade. Weil ich habe ein Ziel, wo ich hinlaufe und ich laufe so, dass ich der Erste bin. Ne? So. Und von diesem Bauern, ne? Der hart arbeiten muss und schuften muss bis zur Ermüdung. Ne? Ob es ihm passt oder nicht, wenn die Jahreszeit kommt, dann muss er raus und das Land bestellen. Ne? Wenn es soweit ist für die Ernte, dann muss er raus und ernten. Ne? So, und er muss auch vorbereiten, Punkt treffen, bevor er überhaupt den Samen ausstreuen kann. Ne? Und auch da muss er viel arbeiten. So, und er braucht Geduld, so, weil es dauert, bis er ernten kann, um zu essen. Ne? Bis er seine Frucht wirklich in den Händen hat. So. Und auch zu ernten ist eine Menge Arbeit. So. Aber trotzdem schaut auch er auf dieses Ziel. Ne? Irgendwann wird es wachsen und irgendwann wird es reif sein und irgendwann ist die Arbeit getan und dann habe ich einen ruhigen Winter mit meiner Frucht. Ne? So. Und Paulus sagt hier zu Timmy, mein Sohn, hör zu, bleib ruhig. Achte auf das, was in dir vorgeht, achte auf das, was Gott wirklich will, auf deine Berufung. Guck, ich habe es bestätigt, dadurch, dass ich meine Hände auf dich gelegt habe. So, dass auch ich die Vision hatte von Gott. So, und bleib du in deinem Dienst als Vorbild, haben wir gesehen, ne, für die Gemeinde. So. Und in der Gemeinde geht es ziemlich ab. Da sind viele Leute, die ihr eigenes Ding drehen. Heute werden ein paar namentlich sogar genannt von Paulus. Also Paulus legt da keine Federn auf seine Zunge. So. Und da waren viele, die sich selber zu Lehrer machen wollten. Viele, die die Lehre verdreht haben oder was hinzugefügt haben. Irgendwelche kleinen Glaubensschritte oder sonst irgendwelchen Kram, so, der nicht biblisch ist. Und Paulus hatte zu ihm gesagt in Vers 8, halt im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium. Und so geht es im ganzen Timotheusbriefen eigentlich so, dass Paulus immer wieder sagt, so, halte dich an das originale Evangelium. An das, was dir von Jesus überliefert wurde, an das, was von den Jüngern überliefert wurde. Bleib im Wort und bleib bei dieser simplen Wahrheit. Und heute geht es um Irrlernen, um Streitereien, um die Doktrinen, über die die Christen damals schon gestritten haben. Also es ist nicht erst in der Moderne, sondern in der Urgemeinde war das schon alles vorhanden. So, von daher ist es ziemlich, der Brief ziemlich ja, aktuell. Ne? So, und für uns anwendbar. Also 2. Timotheus 2, Vers 14. Bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn. So, jetzt wisst ihr, warum ich das nochmal alles wiederholt habe. Dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist, als zur Verwirrung der Zuhörer. Und hier geht es jetzt aber nicht ums Evangelium oder ein anderes Evangelium. Ne? Weil da sollen wir streiten. Wenn ein Irrlehrer kommt, ein Irrlehrer ist jemand, der ein anderes Evangelium in die Gemeinde bringt. So ein Wegführt von Jesus. Oder Lasten hinzufügt und würde eigentlich zurückführt zum Gesetz. Ne? Auf irgendeine Art auch immer. So ein, zum Beispiel Zeugen Jehovas oder Mormonen. Ne? Das ist, die nennen sich, haben auch eine Bibel. Oder sagen wir, die Mormonen, die haben auch eine Bibel. Und trotzdem, ja, die haben auch ihre eigene Bibel. Sonst passt ihre Lehre nicht. Aber ist ja egal. Ne? Aber trotzdem sagen sie von sich aus fast die gleiche Lehre, die wir sagen. Aber sie packen hinzu. Und damit haben sie das Blut Jesu zunichte gemacht, weil wir wieder unter Gesetz wären. Ne? So ein, das ist ein anderes Evangelium. Wenn jemand hier reinkommt und uns einen anderen Weg lehrt, dann sollen wir den rausschmeißen. Ne? Vielleicht erstmal mahnen, okay, in Ordnung und beten und bla bla bla, aber wenn er nicht aufhört zu evangelisieren mit seinem Evangelium, dann müssen wir hart sein und dann müssen wir rauswerfen. So ist das nun mal. Aber es gibt ja auch noch Lehren, Überzeugung, irgendwelche verschiedenen Auslegungen von bestimmten Textstellen. Ne? So, und da gibt es auch Streitigkeiten. Ne? Und darum geht es ja. Und Paulus kennt das, und ich kenne das auch praktisch dadurch, dass ich Gemeinde gründe. So, das ist in jedem von uns da. Ne? So, allein in den paar Jährchen, wo ich hier bin, habe ich schon so viele Irrlehren gehört, beziehungsweise andere Auslegungen von Textstücken oder bla bla bla. Ne? Und irgendwie führt es immer zu Streit. Ne? Was mir aber aufgefallen ist, die falsche, ich sag's jetzt einfach so, die unbiblische Auslegung haben von irgendeinem Text, das sind meistens die dann auch dafür werben. Ne? So, und Streit provozieren, immer wieder und immer wieder. So, ne? Aber Paulus sagt hier, Timotheus, bleibt da cool. Wir werden noch sehen, sage die Wahrheit, so, ne, aber streite nicht mit. Kämpfe nicht mit. So. Also bezeuge das wahre Evangelium. Bring es in Erinnerung, also mach's laut, damit derjenige das hört. So, und ernstlich. Und nicht nur ernstlich, sondern auch vor dem Herrn, weil wir uns ja bewusst sind, dass wir jederzeit vor Gott stehen. Ne? So, jeder, ob er leitet oder nicht, steht vor Gott und muss sich für jedes Wort und für jede Tat von uns, die wir tun, müssen wir uns rechtfertigen. Weil Jesus ist dabei. Ne? Und wir tun ja alles im Namen Jesu. So. Von daher sagte Paulus da zu Timotheus, hey, sei mutig. Du bist nun mal Pastor, sei mutig. So. Und ich weiß, wie Timotheus es geht, weil ich habe auch so viel Menschenfurcht. Ne? So, und das ist eine Überwindung, so jemandem Konto zu geben, das ist einfach schwer. Ne? So ein, auch jemanden zu korrigieren ist schwer. Vor allem, wenn man weiß, dass derjenige Probleme hat mit Autorität oder mit korrigiert zu werden. Ne? Aber trotzdem muss man es nun mal machen. So, ne? Aber was für uns wichtig ist, über Ansichten und sowas zu streiten, die außerhalb vom Evangelium liegen. Ne? Einfach nur Doktrin. So, das ist, bringt nichts. Für nichts Nütze. Nur, es bringt nur Verwirrung bei denen, die noch nebenbei sind und zuhören. Ne? Und von daher sagt Paulus hier, streite nicht. Und im Vers 26 steht, da geht es um das Gleiche, und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Ne? Da bezieht er sich nochmal auf diese törichten und auf diese Streitfragen, ne? Die zu nichts nützt sind, und er sagt, dass sie von Satan sind. Das ist ein Fallstrick, die er legt. Und ich habe das so oft beobachtet, schon in den ersten Jahren, wo ich aufgewachsen bin und dann das erste Mal ein Missionsteam leiten sollte. So, da habe ich super viel gelernt. Ich war echt zerbrochen so in der Zeit. So, und Gott hat mich nach Manchester geschickt mit zwei Typen Amis, so die viel zu jung waren so, und mich nicht respektierten als Leiter. Und meinten, sie wissen alles, weil sie haben davor ein halbes Jahr, glaube ich, dort schon gedient, in der Gemeinde, wo wir waren, um zu unterstützen. Und dann sind sie nach Leipzig gekommen, um uns zu dienen. Also, und ich kam da an und hatte von nichts eine Ahnung. So, und konnte kein Englisch, ist richtig. Ne? So, und musste leiden. So, und was ich gemerkt habe, das Erste, was Gott, was Satan macht, ist zu trennen. Die Herde zu trennen. Streit reinzubringen oder nur ein paar Gefühle. So ein, irgendwie Bitterkeit oder Frust oder Angst oder Wut. Ne? So ein, wenn er das schafft, dass er ein Leib zerteilt in zwei Ecken, dann ist er nicht mehr stark. Ne? So wie Paulus sagt, Bitterkeit sei nicht unter euch. Ist ein, ist ein Krebsgeschwür. Das breitet sich aus. Ne? So, von daher streitet nicht, sondern vergebt einander, liebt einander. So, und Satan weiß genau, wie er, wie er uns schwächt. Und deswegen beschreibt Jesus uns auch, uns Christen, als Schafe. Ne? So, wir haben einen Hirten, und das ist Jesus. Ne? Wir haben vielleicht noch einen menschlichen Hirten, das ist der Pastor dann, oder die Ältesten. Ne? Okay, aber wir haben trotzdem alle den gleichen Hirten. Und Paulus sagt auch immer wieder, so ein, die Stärkeren sollen die Schwächeren in der Gemeinde halten. Ne? So, die Stärkeren sollen selber dann schwach werden und sich runterbeugen, ne? Und ihre Überzeugungen mal stehen lassen. So, weil wir zusammenhalten müssen. Aber wenn Spaltung reinkommt, ne, wegen Streitfragen, wegen diesen, weil der eine halt schwächer ist und sagt, na, Fleisch darf man nicht essen oder sonst was. Ne? So, oder irgendwelchen anderen Kram, so ein dann, und der Starke trennt sich vom Schwachen, dann wisst ihr, wie es läuft, ne, in der Welt, so in der Natur. Der Schwache und der Alte krabbelt hinterher und wird als erstes gefressen. Ne? Aber in einem gesunden Leib ist so, dass das Alte und das Schwache in der Mitte ist, umringt vom Starken. Ne? Und so kommt der Wolf nicht ran, so, weil er Angst hat vor den Starken. So. Und es ist wichtig hier für Timotheus, den richtigen Blick zu bekommen. Und Paulus ermutigt ihn nochmal, indem er ihm zuspricht. Und ganz ehrlich, in solchen Situationen, wo ich nicht weiß, was ich machen soll, oder wo ich weiß, was ich machen soll, aber mich nicht traue, da tut es mir echt gut, wenn ein Bruder oder eine Schwester zu mir kommt, so ein, egal wie gut ich sie kenne, und sagt, hey, das ist deine Pflicht, das musst du machen. Weil ich weiß in dem Moment, ich bin nicht allein mit der Entscheidung, sondern da ist jemand, der stärkt. Ne? Und so müssen wir uns auch gegenseitig halt stärken. Manchmal ist es einfach wichtig, dass wir nur die Wahrheit reden. Sie sind zu nichts nütze, außer zu verwirren, bei denen, die zuhören. Vers 15. Strebe eifrig danach. Also es ist ziemlich hochgehoben hier. So, zu streben, das heißt, dass man drauf fixiert ist. So, und eifrig bedeutet, dass man fixiert ist und doch alles tut und dran setzt, um es zu tun. Ne? So, also strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen. Und das ist interessant, so, weil ich musste überlegen, dieses bewährt, so was eigentlich bedeutet. So, okay, ich soll mich eifrig danach streben, Gott bewährt zu sein. Und das sagt Paulus hier zu einem Pastor. So, und zu uns allen. So, das sind. Und das bedeutet ja, dass ich mich komplett darauf ausrichten soll und bemühen soll und auch tun soll, so treu zu sein in dem Kleinen, sage ich mal. Ja? Und im Wandel Jesus entsprechend zu sein. Ne? So, also soll ich mich lieber, oder soll Timotheus sich hier lieber ausrichten auf Jesus und sich darauf konzentrieren, richtig zu wandeln als Vorbild. Auch für die, die falsch liegen. Weil die Menschen, die drumherum sind, die beobachten uns und die hören uns, ob wir es mitkriegen oder nicht. So, und wenn wir einen ordentlichen Wandel haben und wenn sie unsere Treue sehen und dass Gott immer mehr drauflegt und immer mehr uns benutzen kann, ja, so, dann haben wir durch unser Lebenswandel einen viel größeren Einfluss als der, der die ganze Zeit nur quatscht über irgendwas, ja, und nicht zeigen kann. So. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und dieses Schämen ist immer so ein Überführen. Ne? Ich weiß, manchmal entscheide ich mich, mal Pause zu machen. Und dann ist die Pause aber länger, als ich es eigentlich geplant habe. Ne? So, und ich schäme mich nicht. So, aber wenn jemand kommt und fragt, und Stefan, was hast du heute so gemacht? Dann merke ich immer, wenn ich das jetzt erzähle, obwohl ich ja so überzeugt war, ne, so, da merke ich schon eine Art Scham. Also weiß ich, in dem Moment war anscheinend die falsche Entscheidung. Hätte vielleicht doch fleißiger sein sollen, ne? So, also möchte ich arbeiten so, dass ich mich nicht zu schäme, sondern dass ich immer zu jeder Zeit mit Freude sagen kann, so, was ich mache. Und wenn, und es gibt Zeiten, da sage ich, oh, heute Abend Füße hoch und film, wenn mich jemand fragt. Und da schäme ich mich nicht, weil es okay ist in dem Moment. Ich habe meine Arbeit getan, für den Tag war es das und gut. So. Gott hat nichts weiter vor mit mir. Dann darf ich mich erholen und da darf ich mich auch dran freuen. So. Aber wir müssen darauf achten, auf diese Stimme, die halt in uns ist, auf dem Heiligen Geist. Und der uns schon zeigt, ob Gott noch was vorhat oder ob noch was anderes dran ist vielleicht. Der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und doch da legt Paulus noch mal Betonung drauf, eigentlich im ganzen Timotheusbriefen, in allen beiden, bei der Wahrheit zu bleiben, wenn man das Wort auslegt. Ja. So, wenn man das Wort erzählt, wenn man ein Stück rausnimmt aus der Bibel, so wenn man das Wort, die Bibel und die Gedanken Gottes und das, was er gesagt hat, und auch seine Gesetze, wenn man die rausnimmt für sich und auseinanderteilt, wenn man sie zerstückelt und in die Tiefe geht, ne, wenn man drüber nachsinnt, wenn man mehr sieht als nur einen Satz. Ne. Und auch da sagt Paulus, wenn du das Wort benutzt, so dann achte darauf, dass du das in der Wahrheit tust, in der biblischen Wahrheit, im Kontext. Ne. Dass du keine Lehren drumherum baust, so die da nicht drinstehen. Vers 16. Die unheiligen, die nichtigen Schwätzereien aber, die meide. Denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und auch das habe ich gemerkt. So, da, wo ich mich hingeselle, irgendwie verändert. Man nimmt irgendwas auf, wenn man mit Personen zusammen ist. Von daher sollte man aufpassen, mit wem man wirklich zusammen ist. Das müssen noch nicht mal physische Menschen sein, sondern das kann auch über die Medien irgendwie Mensch sein, der, mit dem du redest, ne, der zu dir redet. So. Oder irgendwas bei Facebook, was du liest, über eine Lebensgeschichte von irgendjemandem, der nur Mist dort schreibt, eigentlich unbiblische Sachen. Ne. Du liest es, du nimmst auch so seine Worte auf oder ihre und es bleibt erstmal, ne? Auch im Film, so ein, ist echt gefährlich. So ein, gerade die Filme, die Männer meistens nicht so mögen, diese nachdenklichen oder diese, wo so viel geredet wird. So, ne? So ein, ich habe oft gemerkt, da du kriegst Bilder, du kriegst Eindrücke. Nehmen wir ein homosexuelles Paar und die sind so wie Mann und Frau immer in Hollywood-Filmen. Ne? Und du guckst dir das an oder eine Serie, wo du die öfters siehst. Ne? So, und es wirkt so natürlich immer mehr. Ne? So immer natürlicher und natürlicher. Und irgendwie wird es sehr, sehr schön dir aufgemalt. Ne? So dass du auch mitfühlst und immer mehr das okay findest, ne, und es dir irgendwann nicht mehr auffällt. Auch mit Nacktheit oder mit psychologischen Ansichten, menschlichen Interpretationen oder bla, ne, oder Philosophien so. Und wir konsumieren das und es bleibt drinnen. Ne. So. Aber hier geht es auch um heilige Sachen, werden wir gleich sehen, um heilige in Anführungsstrichen, um biblische Sachen, Themen. Wo Paulus sagt, das ist nichtiges Geschwätz, das ist unheiliges Geschwätz. Hier geht es gerade darum, dass gesagt wurde, die Auferstehung sei schon geschehen. Damals. Wo Paulus sagt, nee, das kommt erst noch, wenn Jesus kommt. Und auch da müssen wir aufpassen, was wir konsumieren. Ich sage das immer wieder, aber irgendwie fühle ich mich oft als Einzelner so. Deswegen sage ich so, weil ich so sehe. Ne? Einfach nur als Anstoß. Wenn man noch nicht fest ist in Gottes Wort und noch nicht diesen roten Faden hat, ne, so, dann ist es gefährlich, christliche Bücher zu lesen. Weil alles biblisch belegt ist, mit unterstrichen mit Bibelversen, weil die Leute, die das schreiben, oft auch wirklich schreiben und reden können und argumentieren, ne, und natürlich total überzeugt sind. So, und so können sich natürlich auch falsche Lehren einschmuggeln. Ne. Von daher, wenn wir auch christliches hören oder mit Brüdern und Schwestern zusammen sind, die wir nicht kennen, oder Predigten hören, oder auch ihr mich hört, ne, so, oder ich euch, so, und dann müssen wir immer abwägen und gucken und prüfen. Und wenn eine Sache, und das hört man, ne, wenn man was liest oder hört von jemandem und man denkt so, irgendwie ist es so mulmig, ne, und man denkt so, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, oder irgendwie klingt es richtig, aber irgendwas daran ist falsch, aber ich verstehe es nicht. Ne? Dann sollte man ins Gebet gehen und Gottes Wort umprüfen. Wenn man all die Kirchenväter mal sieht, so die in den 2 Jahrtausenden jetzt hier waren und gepredigt haben und ihre Texte sieht, auch die Evangelisten wie Spurgeon oder Tozer oder Andrew oder sonst irgendjemand, dann wirst du merken, wenn du das liest, so, die haben nichts Neues geschrieben. Keine neue Lehre, keine neue Ansicht, sondern es war alles gebaut auf dem, was sie durchs Wort haben. Aber da gibt es viele, das sehen wir auch in irgendeinem Timotheusbrief, wo Paulus sagt, ja, sie häufen sich selbst Lehrern, weil es ihnen irgendwo kitzelt. Ne? So, weil sie einen Kick brauchen. Und auch da kenne ich viele Christen, habe ich kennengelernt. So. Die brauchen anscheinend so einen Kick. Irgendwie, wenn Gott nicht so laut ist und so intensiv, dann fehlt ihnen das, was sie anscheinend am Christsein so lieben. Also suchen sich die neuesten Lehrer raus, sodass sie wieder brennen und was zu erzählen haben. Ne? So. Kennt ihr das? So diese Junkies. Ne? Und das sind sie in meinen Augen. Weil die einfache Beziehung mit Gottes Wort und tiefer zu gehen in die Liebe und nicht noch was dazu zu finden, sondern einfach zu erkennen, mehr und mehr, was wirklich wichtig ist, so was Gott wirklich will, das reicht dir nicht. Und so sind sie hin und her getrieben. Von einer Lehre zur anderen, finden in keiner Gemeinde Ruhe, weil keine Gemeinde ihren Ansprüchen genügt. Das ist schade, das ist traurig und doch da müssen wir zusprechen und sagen, hey, was weiß ich, kann man eigentlich nur beten. So. Die unheiligen und nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort, das frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher umstürzen. Schon krass, oder? Ich meine, sie haben eine Geistesgebung, nehmen sie an, von Gott und machen ihre eigene Lehre draus. Ne? Aber das Problem ist ja, es bleibt ja nicht nur bei dieser einen Sache, sondern es baut sich immer mehr auf. Irgendwie müssen ja auch Sekten entstehen. Und irgendwie müssen ja auch Irrlehren entstehen. Und das hat alles angefangen mit einem Gedanken. Ne? Und mit einem ungehorsamen Herz Buße zu tun, es als falsch abzulegen. Ne? Und du kannst es sehen, irgendwann ist alles so aufgepauscht, dass du eine Reihe von Versen siehst. Zum Beispiel Heilung ist so ein Thema. Ne? Und alle Verse sind da aufgelistet, die um Heilung gehen, aber keine Verse sind erwähnt in der Lehre, wo jemand krank geblieben ist, irgendein heiliger Mensch. Ne? Und wenn du es ansprichst bei jemandem, doch hier hatte ich schon zweimal das Problem mit jemandem, zwei Leuten, wenn du es ansprichst, du redest ja dann auch Gottes Wort, weil sie sagen, ja, wir sind bibelfest und bibeltreu und wir meinen es ernst und gucke hier. Ne? Auch das muss gelebt werden. Und das ist ja richtig, Heilung muss gelebt werden, aber wenn Gott will. Ne? Ist eine Geistesgabe, nach der auch ich mich ausstrecke. Ne? Die ich haben möchte. Weißt du, was ein tolles Zeugnis ist für Gott. Ne? Aber du merkst es dann, sie sind so blind und es ist so verdreht, dass wenn du die Wahrheit sprichst, und auch Gottes Wort zitierst, und es darf sich ja nichts widersprechen, ne, und dieses Gegengewicht erzählst, es wird ignoriert, es wird nicht mehr gehört, weil der Geist nicht mal bei der Lüge ist. Ne. Und deswegen müssen wir auch da Vorsicht walten, weil auch da Satan reinkommt. Und auch ich musste schon 2 oder 3 Mal Buße tun für eine Auslegung, die nicht biblisch war. Aber ich war dankbar, dass Gott immer wieder einen Bruder oder eine Schwester einmal geschickt hat, um mir das gleich zu zeigen. Ne? Und es ist ja nichts falsch, einen Fehler zu machen. Aber was ich auf keinen Fall will, ist, den Glauben von Menschen umzustürzen oder zu verdrehen oder zu zerstören. Ne? Schrecklich. Vers 19. Jetzt geht es um uns und als Einzelperson und als uns, als Gemeinde, als Leib. Aber der feste Grund Gottes, der bleibt bestehen. Und das ist so schön, oder? Egal wie viel, wie was verdreht wird oder ausgelegt, Gottes Wort stört es nicht. Gott hat geredet und so bleibt es bis in alle Ewigkeit. Ne? Deswegen ist es so schön, ich halte mich lieber an der Bibel, weil da habe ich was, wo ich drauf stehen kann. Da bin ich fest, da weiß ich, worüber ich rede und da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das wirklich auch Gottes Gedanken sind. Ja. Und doch da, das war damals schon so und das verwundert mich wirklich, weil, keine Ahnung, ich habe das noch nie so direkt gesehen. Aber beim Vorbereiten hier hat es bei mir das erste Mal Klick gemacht, bei euch vielleicht schon vor Jahren, ist klar, aber bei mir halt das erste Mal, dass ich dachte so, ja krass, das stimmt ja überhaupt nicht mit den Urgemeinden, ne? Weil ich habe mich immer so zur Urgemeinde gewünscht, ne? Zu den Aposteln. So, und das fände ich so cool, Zeitreise und dann bist du dort. Ich würde zwar auch nicht verstehen, was sie sagen, aber vielleicht gibt Gott ihnen ja die Sprachenrede. So, aber, ne? Wir reden dann Deutsch mal für mich. Aber die Briefe, wenn man die liest, die ganzen Probleme sind ja dort. Ne? Ach, der Mensch ist so kompliziert. So. Das ist so schade, dass so viele Christen sich abwenden von Gottes Wort. So, ich verstehe es auch nicht. Ich bin zum Glauben gekommen und das, worin ich mich verliebt habe, war das, was hier drin steht. Danach habe ich immer gesucht. Ich habe so viele Philosophien und Psychologien darüber nachgesinnt, ne, als Nicht-Christ. Und auch Religion, so, und auch New Age, so, ne, und auch Drogen und das Ganze. So, und auch das normale altbürgerliche atheistische Leben habe ich komplett durchgelebt, so, ne. Also nicht bis zur Rente, aber wir schon. So. Aber mir hat immer was gefehlt. Und dann höre ich Worte aus diesem Buch und durch einen Bruder und eine Schwester, der so mit seinen Worten erzählt, aber es war die Wahrheit. Ne? So. Und das hat mich umgehauen, weil das war eigentlich genau meine Überzeugung. Und das, die Sachen, wo ich nicht überzeugt war, es war nur eine, nee, es waren zwei, einmal Homosexualität, wo ich dachte, das geht doch nicht, ey. Wir leben in einer modernen Welt, ne? Wo ich ein bisschen brauchte, bis Gott mir das erklärt hat. So, und das andere war Zehnte. Ne? Wo ich das gehört habe, so, und da ging es mir auch auf. Und ich dachte mal, Sekte, so, es war klar, ne? Die wollen nur mein Geld. So. Bis ich dann gezeigt bekommen habe in der Bibel, dass ich nicht gezwungen bin, Zehnte zu geben. Ne? Und Gott lieber möchte, dass ich so tue, dass mich keiner dabei sieht. Natürlich kann man das auch machen, wenn man sieht, aber wenn man merkt, so man hat Probleme damit und ist stolz, dann sollte man es lieber heimlich tun. Ne? So, wo ich dann dachte, na, ist ja cool, wenn das so ist, dann brauche ich auch gar nichts geben, wenn ich nicht will. Hat es noch mehr Spaß gemacht zu geben. So. Aber wir haben einen Grund Gottes, den hat er gelegt über Jahrtausende. So. Und das ist schön. Und gucke, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt ein Siegel, nämlich dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Das ist das Siegel vom Wort Gottes. Gott kennt mich. Und wenn ich in seinem Namen lehre, in seinem Namen lebe, in seinem Namen diene, in seinem Namen irgendwas tue, dann bleibe ich bei seiner Gerechtigkeit und suche mir nicht meine eigene. Also repräsentiere ihn so, wie er ist und sich offenbart. Nicht so, wie ich es mir wünsche. In einem großen Haus, und hier geht es jetzt um den Leib Jesu, in einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Und ist ganz klar, ein schönes Bild hier, finde ich. Na, wenn du guckst, ja, das hier ist ein Gotteshaus. Na gut. Ne? Aber in der Gemeinde, wenn du guckst, und die ist ein bisschen größer, auch da fällt es mehr auf vielleicht, oder auch nicht. So, aber es kommen Menschen in die Gemeinde, die voll unterwegs sind, die im Namen Jesu und nach der Gerechtigkeit hungern, auf Gottes Wort bauen und tiefer gehen wollen und es ernst meinen, sich selbst sterben halt, ne? Und Gott leben lassen. So, und dann gibt es andere noch, das sind gelegentliche Besucher, ne? Die auch zu Jesus stehen und sich für ihn entschieden haben, aber halt ein weltliches Leben leben, ne, oder Kompromisse leben und deswegen nicht tiefer gehen können. So, und dann gibt es Namenschristen, ne, die eher die Religion mögen oder es mit die Menschen mögen, ne? So ein, oder diese Gefühle bei einem großen Gottesdienst oder bla bla bla, bei Liedern und bla, ne? Die aber sobald ein großer Sturm kommt in ihrem Leben oder Verfolgung und sonst was weg sind, ne? Und du sie nicht mehr siehst. So ein, und ganz klare Atheisten oder andere religiöse Spinner, so ein, die halt da sitzen und ganz klar von sich sagen, das, was ihr glaubt, das glaube ich nicht und will ich auch nicht glauben. So ein, das sind, oder kann ich nicht glauben, obwohl ich es will, gibt es auch, ne? So ein, sind, also muss uns klar sein, dass Gemeinde nicht komplett ist. Weil nicht auf jeder Stirn ist dieses Siegel, wo drauf steht, das ist mein Kind. Ne? So ein, auch ist nicht überall Christus drin, wo Christus draufsteht. Ne? So ein, so ein, und das sagt Paulus hier auch in Timotheus. Und für mich ist die Lehre sehr wichtig und die Erkenntnis, weil, weil ich viele Gemeinden beobachte, die, denen es mehr um Zahlen geht und nicht darum, wer da drin sitzt und was da drin sitzt. Ne? So, es geht halt darum, Gemeinde zu bauen, groß zu sein. Ne? Aber bei so vielen Leuten, die so unterschiedliche Ansicht sind und so unterschiedliche Lebensstile, ist es unmöglich, einer zu haben, tiefer zu gehen. Und Paulus sagt es hier. Und er sagt, ja, manche sind eine Toilette. So, da würde ich nicht draus essen. Manche sind eine Schüssel, da würde ich draus essen. Aber Gott weiß das, weil Gott kennt die Sein. Vers 21. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Ja, doch das ist wichtig, diese Gemeindezucht, die Paulus auch immer wieder ernsthaft erzählt, ne? Dass eine Gemeinde sauber sein soll, es ist heilig. Ich habe durch die Apostelgeschichte so viel gelernt für Gemeindebau, ne, was Gott für Mitarbeiter haben möchte. Ja, dass die Apostel da tausende von Menschen bedient haben, gelehrt haben, gebetet haben und noch nebenbei vielleicht gearbeitet, weiß ich nicht, und ihre Familien noch hatten. Ne? So ein, und irgendwann wurde der Dienst so groß, dass sie wussten, okay, wir müssen jetzt abgeben. Wir brauchen jetzt Diakone. So Leute, die praktisch machen, sodass wir als Ältesten geistlich hier voll dienen können. Und dann guck mal, dieses Auswahlkriterium. Die haben nicht gesagt, sind nicht zum Kaiser gegangen, haben gesagt, habt ihr ein paar Zwieranfänger, die bei uns Praktikum machen können, günstig. So, die sind noch nicht durch die Gemeinde gegangen und haben gesagt, Hände hoch, wer möchte hier dienen? Ne? Sondern sie haben gesagt, so ein, zur ganzen Gemeinde, sucht euch 6 Leute raus, die voller Heiligen Geist sind, die ein gutes Zeugnis haben, die im Wort stehen, so ein, also die sich als bewährt, wie steht's hier, als bewährt erwiesen haben. Ne? So ein, und diese 6, ich glaube es waren 6, ne? So ein, und diese 6 dürfen euch Tausende bedienen. Also Gott hat möchte, dass alles zu seiner Ehre und seinem Lob ist. Und wenn jemand mit Sünde oder mit Kompromissen, die will er nicht haben in seinem Dienst, weil es nicht mehr zu seiner Ehre ist. So. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, vielleicht nur als Interesse halber, und so machen wir das hier halt auch, dass in dem ersten halben Jahr, man muss sich erst bewährt beweisen, dass man wirklich alles zur Ehre Gottes tut und in seiner Kraft sich ausstreckt, ne? Nicht nur, weil man talentiert ist oder so, oder Lust hat, so ein, und dann wird eingesetzt. Ne? So ein, und auch nicht jeder wird eingesetzt, so ein, sondern nur die dürfen hier dienen, so die es wirklich in Abhängigkeit von Gott machen. So. Weil dann funktioniert es und ist wunderschön. Wenn alle in seiner Liebe dienen, ist herrlich. Ne? So. Da kann jemand sein, der sagt, ich hasse Kinder und ich komme mit denen nicht klar. So, und ich kann überhaupt nicht kindlich reden. Ich rede zu kompliziert, ich kann das nicht, das bin nicht ich. Ne? Aber Gott hat mich berufen zum Kindergottesdienst. So, dann sage ich Halleluja, preis den Herrn. Weil der oder die wird auf den Knien sitzen, bei der Vorbereitung sagen, ich hab's nicht. Du machst das. Ne? So, und die wird auch währenddessen die Kinder dort sind, sagen, Gott, ich mag die Kinder nicht, die sind so nervig, so, bitte gib mir Liebe. Ne? So, und im Endeffekt wird der Gottesdienst zu Ende sein und die Person wird rausgehen und sagen, Halleluja, dass es geklappt hat. So, ne? Und dann wird sie rausgehen und vor anderen preisen, hey, Gott ist so Hammer. Das ist was, wo alle was dran haben und wo gute Früchte sind. So, da werden die Kinder oder die Gemeinde auch im Gebet getragen. Ne? Und ich weiß noch, wie viel Angst ich hatte vor manchen Sachen, wo mein Pastor mich reingesetzt hat, wo ich keine Ahnung hatte. Oder was überhaupt nicht ich bin. Ne? So ein Ältester. Ich mag Menschen nicht. Immer noch nicht. Auf Dauer. Ne? Ich habe Angst vor Menschen. So. Und ich trete auch so schnell ins Fettnäpfchen, dass, da rede ich lieber weniger. Außer, und was, und jetzt muss ich einen Dienst machen, wo ich die ganze Zeit rede. Auch wo ich im Vordergrund stehe, obwohl ich lieber im Hintergrund bin. Ne? Wo er mich zwingt, im Vordergrund zu stehen und laut zu sein. So. Das sind. Aber das ist toll, weil dadurch, dass ich so hilfebedürftig bin für meinen Dienst, seid ihr die ganze Zeit in meinen Gebeten. Gerade Leute, mit denen ich nicht so gut klarkomme, für die bete ich am meisten. Weil ich die ganze Zeit für mich bete, ne? Und sage, Gott, gib mir Liebe, gib mir Gnade, gib mir Einsicht, gib dem Einsicht oder sonst irgendwas so. Also von daher tut alles zur Ehre Gottes. Reinigt euch von solchen. So damit. Und es ist so wichtig, dass wir auch hier darauf achten, auch dann Älteste wieder kommen, hoffentlich bald so. Ne, so ein, einfach, wir müssen als Gemeinde auch untereinander darauf achten, dass das hier rein bleibt. Einfach nur, weil wir den Geist nicht verhindern wollen. Und guck, wie es hier steht, wenn nun jemand von euch sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Das wollen wir ja, ne? Zur Ehre Gottes. Geheiligt, das will ich auch. Und dem Hausherrn nützlich. Und das will ich auch. Ne? Nützlich bedeutet nicht, dass er mich benutzt, sondern nützlich bedeutet, dass ich fähig bin, dass Gott mich benutzen kann. Ne? Nützlich mache ich mich, indem ich mich demütige und sage, egal zu welcher Zeit, ob es mir passt oder nicht, so ein, ich bin bereit zu geben. Mich oder was von mir. Nützlich ist, wenn ich durch meinen Tag gehe und im Herzen habe, bewusst und in meinem Kopf, wenn du willst, benutze mich. Wenn ich nicht durch Menschenmasse gehe, um mein Ziel zu erreichen, sondern durch Menschenmassen gehe und sage, wenn du willst, irgendwie bei der Person fühle ich irgendwas. Soll ich da mal hingehen, was sagen oder lieber noch nicht und erstmal beten? Ne? Dann bin ich nützlich, weil Gott sieht mich, sieht mein Herz und sagt, ja, der geht richtig mit mir, der redet doch richtig von mir. Der gibt doch richtig Zeugnis von mir. So, den kann ich benutzen, weil er offen ist dafür, Kraft zu empfangen und Weisheit von mir. Ja. Zu jedem guten Werk zubereitet. Und das ist auch schön. Das muss nicht aus mir kommen. Und das ist das Schöne. Das habe ich recht früh gelernt. Ist egal, ob ich was kann oder nicht. Wenn ich es machen soll, dann wird mir Gott einfach alles geben, was ich brauche. Ich habe da leider jetzt nicht so viele Zeugnisse, immer nur zu die ich immer erzähle bei der Predigt, aber naja, was soll's. So ein, einmal, ich habe nie was gebaut oder so, weil ich immer zu faul war, ich habe Fernsehen geguckt, so ein, und dann bin ich zum Glauben gekommen und Gott hat mich in Vollzeitdienst berufen und dann hat man es wie hier gemacht, so und immer ranzige Orte gesucht, die billig waren und dann selbst renoviert. Ne? So ein, und irgendwann hat Gott mir und Dorit so eine Kinderarbeit gegeben. Wir kamen gar nicht drum rum. Wir sind eingezogen nach unseren Flitterwochen und schon stand das erste Kind da. Und dann stand am Abend nach 3 Besuchen 4 Kinder da. Oder 5, ich weiß gar nicht mehr. So. Und dann haben wir Bibelstunden gemacht, jeden Tag, eine ganze Woche in unseren Flitterwochen, den letzten. Und dann haben wir gesagt, nee, das wird zu viel. Also einmal die Woche. Einmal oder zweimal? Zweimal. Genau. In unserem Wohnzimmer. Also waren nicht wir, das war von Gott. Und irgendwann wurde es so voll, weil wir hatten eine echt Mini-Wohnung, sodass dass wir gesagt haben, und die haben auch einiges zerstört. Wir waren im ärmsten Teil von Leipzig, haben wir gewohnt so, dass wir uns einen Raum gesucht haben um die Ecke. Und der war aber nur Beton, viereckiger Betonklotz. So, mit einer Treppe und dahinter war noch ein schmaler Betonklotz. Kein Boden, gar nichts drin. Keine Anschlüsse, also Anschlüsse waren da, aber mehr auch nicht. So, und Kurt, mein Pastor damals, kommt er zu mir und sagt, komm, wir fahren in den Baumarkt, hat er alles gekauft. Und dann sagt er, okay, dann fang an. baue da die Trockenwand, eine Tür rein, da sind die Fliesen, der Kleber und da sind die Rohrleitungen und die Anschlüsse und bla, und der Spülkasten und so weiter, und die Abflussrohre, so ein, und jetzt baue ein Bad, eine Küche und den Rest. Und ich stand da und dachte, wie macht man denn Zulauf mit Wasser und so, sodass es nicht explodiert? So, ne? Ich hatte keine Ahnung von nichts, auch die Trockenwand da zu setzen. Ich stand da und konnte einfach nur sagen, Herr, gib mir Weisheit, das alles zu tun. Das war cool, weil auf einmal, bing, 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 beding, beding, so kam, so wie Baupläne. So, und ich wusste genau, was ich machen musste. Ich hatte zwar Angst, während ich es gemacht habe, aber ich wusste, nee, kann nur so sein. Und schon habe ich den Raum allein gemacht, ohne Weisheit. So, und das ist cool. So, bei Gott macht einfach, der rüstet uns aus, damit wir ihm dienen können. Von daher brauchen wir uns für nichts zu fürchten. Wir müssen einfach nur unser Leben so leben, dass wir benutzt werden können. Ja. Gott macht alles. Deswegen wird er auch bei der Geschichte mein Leben lang Ehre und Lob dafür kriegen. Und ich werde mich mein Leben lang dran freuen, wenn ich mich erinnere, was Gott alles macht. Ja. So schön, ihm zu dienen. Ich möchte meinem Hausherrn nützlich sein. Also es geht Gott um reinen Charakter. Ne? Und dieser reine Charakter, der macht uns fähig, benutzt zu werden. Super wichtig. Nicht unsere Heiligkeit. Vers 22. So fliehe nun die jugendlichen Lüste und jage nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden, nach zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Paulus benutzt immer ziemlich starke Wörter, finde ich. Fliehe diesen jugendlichen Lüsten. Du musst überlegen, was sind jugendliche Lüste? Ne? Klar, als Mann fällt eigentlich da gleich Unzucht ein, ne? Selbstbefriedigung oder bla. So ein, aber das können ja auch Unterhaltungssucht sein oder Stolz oder immer Recht haben zu wollen oder nicht so. Und jugendlich, muss ich überlegen, was ist das? Und diese jugendlichen Lüste, das ist, denke ich mal, das Verlangen, sofort, sein Verlangen sofort stillen zu müssen. Ne, je älter du wirst, desto mehr kontrollierst du das. So, aber wenn du jugendlich bist, ne, gerade raus aus dem Kind und langsam erwachsen wirst, so, es geht ja nur darum, wenn du auf was Lust hast, dann willst du es sofort haben und machen, ansonsten rastest du aus. Ne? Wenn du es nicht gleich haben kannst, so, dann gibt es Protest. Ne? So, du fängst an, mal langsam selber zu denken und deine Entscheidung zu treffen. Ne? Und das ist dann so. Ne? So, obwohl du vielleicht total daneben liegst. Und Paulus sagte, davor fliehe. Timotheus, keine Zeit mehr dafür, werd erwachsen. Akzeptier es noch nicht mal neben dir, indem du damit kämpfst, sondern wenn du das Verlangen spürst und es nicht von Gott, dann dreh dich um und geh in eine andere Richtung. Wende dich gleich ab und sage, nö, tschüss. So. Weil wir sollen nicht alles sofort bekommen. Und manche Sachen sollen wir auch nie bekommen, obwohl wir danach so dolle Verlangen haben. Fliehe davor, aber jage. Ne? Und wenn du jagst, dann gehst du durch den Wald. Und du hörst auf jedes Geräusch. Ne? Da knackt ein Ast. Also drehst dich langsam hin und gehst vorbereitet und leise und sicher auf diesen Ast zu. Ne? Und in der Hoffnung, dass du Wild bekommst. Ne? Da bist du ganz leise. Und dann machst du BUM! Und dann ist das Wild tot. Und du hast Hunger und Essen. Ne? Und so sollen wir uns auch verhalten in diesem Leben mit Jesus. Ne? Jage, schau aus. Jage aber der Gerechtigkeit. Und wir wissen, wer gerecht ist und was Gerechtigkeit ist. Das, was Gott ist. Dem Glauben. Also dem Leben von Gottes Willen. Zu überzeugt sein, dass es so ist, dass er ist. Und der Liebe. Also, dass sich selbst sterben und verleugnen und für andere leben. Und für Gott leben. Ne? So zu praktizieren von dem, was man weiß, was man glaubt. So, dem Frieden. der Liebe, dem Frieden nach zusammen mit denen und dem Frieden, ne? So in seiner Gnade zu bleiben, in seiner Heiligkeit auch zu bleiben, ne? Sich nicht zu schämen, sondern zu wissen, für einen ist gesorgt, ne? So sich selbst nicht zu entfremden, sondern nah bei Gott zu sein, in seiner Vergebung zu leben, aber auch in seiner Heiligkeit zu streben, ne? Dann habe ich Frieden mit Gott und mit allem drumherum, mit meinen Problemen auch, so, weil ich weiß, dass ich sicher gehe, ne? Und nach den zusammen, ne? Mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen, ne? Nach der Gemeinschaft. Auch danach soll ich jagen, ne? Nicht mit allen Christen und nicht mit jedem, der sich Christ nennt, und auch nicht mit Hunz und Kunz, sondern mit denen, die ein reines Herz haben, so, und die auch es ernst meinen mit Gott, die auch kompromisslos leben, die auch wissen, worum es wirklich geht und wer Gott ist, die wirklich ehrfürchtig vor ihm sind, ne? So, und nicht aus ihm irgendwas machen. So, die soll ich mir suchen und mit denen soll ich Gemeinschaft pflegen. Ne? Das ist wichtig. So. Von den anderen soll ich mich entfernen. Ne? So, vielleicht soll ich ihnen dienen oder für sie beten oder mit ihnen reden, ist klar, aber. Aber diese geistliche innige Gemeinschaft kann man dort nicht finden. Ne? Deswegen muss man auch weise sein, zu unterscheiden, ne? Und Gott fragen. Und wenn du das hier mal so anguckst, ne, wonach er jagen soll, dann geht es hier nicht um Werke, ne? Sondern alles, wonach er jagen soll, sich ausstrecken und fixieren soll und fokussieren, ne? Das ist mit dem Charakter Gottes. Ne? So. Und dieses Jesus gleicher werden. Eigentlich wollte ich heute noch den Rest machen. Aber eigentlich habe ich schon alles gesagt, deswegen lesen wir es schnell noch. Okay. So viele neue Worte wird es dann nicht mehr geben. Vers 23. Die törichten und unverständigen Streit fragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Also ja, wir müssen Stellung beziehen, wenn wir die Wahrheit wissen. Dann müssen wir auch Arsch in der Hose haben und uns in Zinn stellen und sagen, das weise ich zurück als falsch. Nehme ich nicht an. Möchte ich nicht, dass hier das verkündigt wird und erzählt wird. Und auch da habe ich gemerkt, das ist wichtig. Und oft stehen Christen neben einem, die noch nicht so tief blicken, weil sie einfach noch nicht reif genug sind und gerade noch frisch am Glauben sind oder so. Und dann sehen sie wie ich was ab. Weise, ne, und sage, das will ich hier nicht haben und da möchte ich, dass du schweigst oder gehst. Und die gucken mich dabei an und finden, dass ich da sehr ernst bin und das ist falsch. Ne? So, aber es ist nochmal ein Unterschied, ob man Leitung hat, geistlich, und eine Verantwortung dadurch, oder Gemeindebesucher ist, ne? Oder Gemeindemitglied. So, von daher, jemand, der ein Hirtenamt bekommen hat, muss auch seinen Knüppel benutzen. Ja, dafür ist er da. Und ja, ich meine, ich möchte keinen Dienst haben mehr. Ich habe meinen Traumjob gefunden. Ich bin Putzfrau und ich bin Hausmeister und ich bin Gärtner und ich bin Künstler und ich bin Lehrer und ich bin so vieles. Ne? Ist einfach toll, Abwechslung. Aber ich würde es niemandem wünschen, sich das Amt selbst zu wählen. Also ich habe es mir nicht freiwillig ausgesucht, ich hätte es mir auch nicht freiwillig ausgesucht, wenn ich gewusst hätte, ich habe es begehrt. Aber im Nachhinein, ey, klappt das nur mit Berufung, weil du bist immer der Arsch in solchen Situationen. Wenn irgendwas schief geht, dann bist du es, auf jeden Fall. Du betest zu wenig, du lebst zu wenig im Heiligen Geist, ne? Wenn nichts passiert. Das ist immer die Schuld von Leiter. Aber ja, das ist halt, gehört dazu. Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jeden, fähig zu lernen, geduldig im Ertragen von Bosheit. Doch das ist wichtig, ne? So dieses sich selbst zu leugnen gehört auch damit rein in der Gemeinschaft. Ne? Dass man erträgt, dass man ruhig bleibt, milde bleibt. Das ist auch in der Ehe so, wenn man dort, da ist man auch geistlicher Leiter als Mann, ne? So, aber auch die Frau ist Leiter für die Kinder. So. Und auch so tragen sich beide Ehepartner zusammen. so wichtig, dass wir das anwenden, auch für die Gemeinschaft, für diesen kleinen Leib, ne? So, nicht zu streiten, sondern milde zu sein. So, dass man fähig ist zu lernen, geduldig zu ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Und das ist so, so wichtig, dass wir, wenn wir zurechtweisen, erstmal beten, ob wir überhaupt was sagen sollen oder ob Gott das von sich aus klärt. Und wenn Gott sagt, ja, dir habe ich die Erkenntnis gegeben oder den Blick dafür zu unterscheiden, rede bitte, gib Zeugnis, und das kann jeden von uns treffen, so, dann mit Sanftmut, nicht mit Hochmut, sondern mit dem Herzen, mit der Einstellung, dass man selber in dem Bereich fallen kann. Dass man selber nicht größer ist oder stärker als derjenige, der gerade mal in Schwachheit lebt, sondern dass wir alle auf der gleichen Ebene sind. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Das ist so wichtig, dass wir beten, auch für unseren Feind. Deswegen sollen wir segnen, bitten, dass Gott Weisheit gibt und einfach die Einsicht. Jetzt rede ich doch mehr, als ich wollte, aber wir sind wirklich gleich fertig. Vers 26. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus. Und das muss halt uns bewusst sein, dass der Satan lebendig ist und da ist und dass, auch wenn es nur ein Dämon ist in seinem Namen, aber dass, wenn hier was schief läuft, dass es nicht Gott ist, der das macht. Und dass das auch nicht unser Fleisch ist, das das macht, sondern dass es jemanden gibt, der nicht will, dass Gott wirkt und seinem Reich und sein Haus gebaut wird. Deswegen kommt der Widersacher und benutzt unser Fleisch. Und da sind wir dran schuld, weil wir haben die Sünde besiegt. Wir können uns jetzt richtig entscheiden. Wir wissen jetzt, was gut und was falsch ist. Und wir haben die Kraft von Gott bekommen. Das heißt, mein Fleisch ist kein Grund mehr dafür, dass ich sündige oder Kompromiss mache. Sondern theoretisch habe ich alles bekommen, was ich brauche, um gerade zu laufen. So. Das Problem ist halt nur, dass mein Wille stark ist, aber mein Fleisch halt so schwach. Ne? So meine Einstellung ist so, dass ich ja diese jugendliche Lust, nur dieses, aber ich will mich jetzt da befriedigen. Ich brauche diese Schuhe, kaufe ich mir. War ein Spaß. So einen Gedanken hatte ich noch nie, glaube ich. So, aber ne, was auch immer, dass man sich halt falsch entscheidet. Und da muss uns aber auch klar sein, dass der Löwe rumrennt und sucht, wen er verschlingen kann. Deswegen ist es so wichtig, dass wir einen bestimmten Lebensstil haben, ausgestreckt aufs Ziel. Und dass auch unsere Brüder und Schwestern, die vielleicht falsch laufen mal oder falsche Überzeugungen mal haben oder in Sünde mal sind oder in der Welt mal leben und im Fleisch und davon ja, widerspenstig sind und sich nicht gleich umdrehen wollen und Buße tun oder zugeben, ne? So, weil sie gerade gefangen sind. Und da muss uns klar sein, dass sie gerade gefangen sind in einem Fallstrick, ne? Dass der Teufel ihnen eine Falle gestellt hat. Und deswegen ist es noch wichtiger, dass wir dann dranbleiben und beten, ne? Uns umeinander kümmern. So, versuchen diese Falle zu zeigen. Hey, da, gleich trittst du rein. Das tut weh. Ne? Aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Doch das muss uns klar sein, dass auch wir Werkzeuge des Teufels noch sein können, auch wenn wir wiedergeboren sind. So, das möchte nicht sein. Das war ich früher. Nie wieder. So, ich möchte nicht lebendig gefangen werden, sondern um seinen Willen zu tun. Auch da muss mir klar sein, ich tue Gottes, Satans Willen, wenn ich bewusst sündige. Ich tue seinen Willen, wenn ich Kompromiss eingehe. Mit Gottes Wort oder mit der Berufung, die ich habe. Ne? Das ist nicht Gottes Wille. Das ist ja auch nicht mein Wille, weil ich will Gott folgen. Also bleibt nur noch ein Wille. Von daher hilft das auch für mich, wenn ich darüber nachdenke, wie ich mich entscheide tagsüber in Situationen oder mit Menschen oder mit meiner Frau. Wenn ich dran denke, dann hilft es mir, weil ich dann weiß, nee, ich möchte nicht seinen Willen tun. sondern ich möchte jetzt auch nicht meinen Willen tun, ich möchte deinen Willen tun. Also ganz wichtig. Und zum allerletzten Schluss lesen wir nur noch zwei Verschen, glaube ich, in Römer 6. Irgendwie musste ich daran denken. Römer 6, 11 bis 13. Vielleicht 14. Also auch ihr. Nee, also auch ihr. Lesen wir mal ab Vers 8. Ist so schön. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, ja, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal. Was er aber lebt, ja, das lebt er für Gott. Und jetzt, spannend, also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierde des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Das haben wir schon gesehen. Wir können immer noch Werkzeuge sein für Satan, für die Ungerechtigkeit, für das Böse. Aber das soll man nicht, weil wir haben schon gesehen, wir haben gesiegt. Gebt euch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst lieber Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeug der Gerechtigkeit. Sein Werkzeug möchte ich sein. Ich möchte, dass er mich berührt, eine Hand nimmt und einfach drauf rumkloppt, so was er auch immer bauen möchte. Da bin ich glücklich. Denn wenn ich, falls ich ein Hammer bin, in dem Moment. So, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das ist so wichtig. Die Sünde wird nicht herrschen über euch. Und ich merke das. In Zeiten, wo mir das klar ist, wo ich das akzeptieren will für mich, weil es gibt auch Zeiten, wo ich das nicht akzeptieren will. Vielleicht im Kopf, ja, aber nicht in Wirklichkeit. Wo ich sage, ich kann nicht. Und tüdelüdü, lebe ich in der Sünde. Aber in Zeiten, wo ich stark bin und mutig bin und wo ich weiß, worum es geht und wo es nur wichtig ist, das zu tun, was Gott will, so, da merke ich, wie die Sünde an mir vorbeigeht. Da steht sie.
Hallo.
So, und ich sage, tschüss. Und gehe weiter. Oder es gibt Zeiten, wo Sünde dasteht.
Hallo.
Und ich sehe sie und ich weiß genau, wie stark sie ist und wie schwach ich. Wo ich sage, und renne. Ne? Wo ich fliehe. Weil ich einfach weiß, so, da kann ich nicht cool vorbeigehen. So. Ne? Und das mag ich so, weil da gehst du durch und dein ganzer Tag ist voller Power. Ne? So. Das ist der Sieg, den Jesus uns gebracht hat. Diese Frieden. So. Die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Warum? Weil wenn ich wirklich in Gott bin und ihm vertraue, wenn ich nicht gedemütigt werden muss, so, dann hält Gott einiges von mir ab. So. Wenn ich mich nicht zu groß vorkomme, dann braucht Gott keine Anfechtungen schicken. So. Weil ich ja richtig wandle. Ne? Aber er demütigt mich nur dann, so, und lässt mich zerbrechen, wenn es sein muss, fast, so, und schenkt mir, lässt zu, dass so viel Versuchungen aufprasseln und ich einfach nicht seine Kraft habe, so, wenn er mich zurückziehen möchte, muss zu sich. Ne? So. Das ist doch das Schöne. So. Jesus, die Versuchung wird zwar immer bleiben, und auch die Anfechtung wird immer bleiben, und auch der Kampf damit. So, aber wenn wir in Jesus sind und aufs Ziel gucken, dann wird vieles von uns genommen. Das trägt Jesus dann. So, und das ist so schön, das muss klar sein. Aber wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind? Natürlich. Nein, sondern unter der Gnade sind, das sei ferne. Und so bla bla bla, wissen wir ja alles, ne? Aber noch Vers 22, was so schön ist. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung und als Ende das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in unserem Jesus Christus, unserem Herrn. So schön. Ja, ich danke dir für den Sieg. Und manchmal ist es schwer für die Wahrheit einzustehen, weil man ja nicht gefällt dann dem Gegenüber. Aber wir wissen, worum es geht, ja, und wir müssen darüber nicht lang drüber nachdenken. Wenn ich mich entscheiden muss, dann entscheide ich mich für dich. Und das, was du uns schenkst an Wahrheit, das, was wir in Händen halten, das, was du uns noch dazu erklärst, das ist herrlich. Ich brauche da nicht mehr dazu. Keine neuen Lehren, keine komischen Lernen. Ich brauche keinen Bonus. Du bist vollkommen und das reicht. Ich brauche mal die Ewigkeit, um dich kennenzulernen. Und ich danke dir für die Bibel, für dein Herz, das du da ausschüttest, für deine Gedanken, die du da teilst mit uns. Ja, das wollen wir erforschen und ergründen, das wollen wir lernen zu leben. Das ist mehr, als ich in einem Leben schaffen würde. Ja. Danke, dass du es machst und dass ja, ich mich nur darauf konzentrieren muss, richtig zu wandeln mit dir und sauber zu bleiben. Und dass der Rest einfach passiert, weil du mich benutzt. Und ich möchte nützlich sein für dich und fähig. Ja, ich will bereit sein und ich will, dass du mich jederzeit einfach in der Hand nehmen kannst und benutzen kannst, wenn du das willst. Daher hilf mir mehr und mehr erwachsen zu werden und einfach abzulegen, so einfach disziplinierter zu sein in manchen Bereichen. Lass mich da wachsen. Ja. Jeder von uns hat hier Sachen, wo er wachsen muss noch und wo du gerade baust und schraubst und umformst. Und ja, bitte zeig uns auch immer wieder so die Einsicht, so dass wir durch die Zeit gerade gehen, weil du was Tolles machst gerade und was lernen willst. Ja. Wir wollen mit dem wenigen, was du uns gerade gibst, treu sein. Ausgestreckt nach dir her. Ich bitte dich, dass dein Geist hier in Fülle einfach redet und du einfach Geistesgaben hier ausgießt unter jedem von uns, dass wir ja, einfach dich erleben und das ist einfach komplettes, ja. Dass unser Alltag du wirst, ja. Dass du unser Alltag bist, dass du einfach in allem drin bist und alles nur durch dich und zu dir hin ist. Also bitte schenk uns deinen Geist und, ja, und die Sicht, die wir brauchen. Danke, dass du uns beschützt vor unseren Feinden. Dass wir uns nicht fürchten müssen, auch nicht vor Satan. Du wirst, wenn die Zeit kommt, ihn einfach noch nicht mehr selber. Du wirst einen Engel schicken und nur einen Engel und wirst ihn binden und in ein Loch schmeißen. Ja, du bist mächtig. Damit ich mich nicht fürchten muss. Ja. Du warst die beste Entscheidung meines Lebens. Amen. Optimi.